Da läuft noch jemand rum. Letzte Woche habe ich die Predigt von der Woche davor aufgegriffen, die der Marc zur Jahreslosung gesprochen hat. Und letzte Woche habe ich euch verschiedene Durstmacher vorgestellt. Und einer der Durstmacher im Bereich Gebet war mein Gebetsakrostichon, NÖES. Wenn ihr euch noch erinnert, vielleicht hat der ein oder andere das mitgenommen, in seine Bibel als Lesezeichen gelegt. Wer von euch weiß noch, wofür das E steht? Das war's N. Also ein kleiner Tipp, der Bibelvers beginnt mit E. Genau, einige mein Herz zur Furcht deines Namens ist dieses Gebet, das mit E beginnt. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens oder wie es in der Elberfelder Bibel steht, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Also dieser Gedanke, dass unser Herz, also in biblischen Zeiten war das Herz, so, wenn man gesagt hat Herz, hat man gemeint, der Ort, wo die ganzen Motive, die ganzen Wünsche, die ganzen Gedanken sind. Also unser, was wir jetzt heutzutage vielleicht mit unserem Kopf und unseren Emotionen gleichsetzen. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Also die Vorstellung, dass das Herz irgendwie zersplittert ist und verteilt ist über unser ganzes Leben, irgendwelche Teilsplitter irgendwo rumliegen und sich beschäftigen mit allen möglichen Dingen. Und dieses Gebet sagt, hey, mein Herz ist zersplittert, mein Herz ist geteilt, mein Herz ist vielleicht zerbrochen. Herr, einige, vereine, füge zusammen, was zersplittert ist, zur Furcht deines Namens. Ich glaube, das ist so eine Realität, die wir alle irgendwo in irgendeiner Art und Weise erleben. Vor ein paar Monaten saß ich mit dem Heiko zusammen in unserer Minigruppe. Heiko, bist du heute da? Ja, ich verrate jetzt ein paar peinliche Geheimnisse, okay? Und wir saßen so zusammen und was wir in der Regel machen in der Minigruppe ist rumjammern. Kann man vielleicht so sagen, oder? Also wir jammern viel. Und an dem Abend haben wir so rumgejammert, dass wir so viel am Laufen haben. So unsere Familie, unsere Jobs, unsere Gemeinde, das Studium, Raten vom Haus abzahlen. Was war es noch? Sport machen, also das war Heikos Bereich, aber wobei der meckert da eigentlich nicht drüber. Und wir haben so drüber gesprochen, dass unser Herz so zersplittert ist oder dass unser Leben so zersplittert ist und so krass zerteilt, dass uns die Freude irgendwie abhanden kommt. Wir haben festgestellt, hey, wir freuen uns eigentlich viel zu wenig. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen uns in den nächsten Wochen darauf konzentrieren, dass wir uns nach der Freude ausstrecken. Wir wollen diese Freude zurückhaben, die wir verloren haben in unserem Leben. Und wir haben uns dann in den nächsten Wochen beschäftigt mit der Frage, ja, wie geht es? Wie bekommt man Freude? Wie kann ich mich danach ausstrecken, Freude zu erleben? Wir starten heute, ihr seht hier hinten das Cover von der neuen Predigtreihe. Wir starten mit der neuen Predigtreihe, die heißt Journey to Joy. Reise hin zur Freude. Tief verbunden mit Jesus leben. Also in den nächsten Wochen werden wir uns, ich hoffe, das erfüllt dich mit Freude, der Gedanke, dass wir uns in den nächsten Wochen mit Freude beschäftigen werden und hoffentlich Freude entdecken in allen möglichen Dingen, die wir da in den nächsten Wochen betrachten. Und ich hoffe, dass das Freude-Level in den nächsten Wochen bei dir persönlich, aber auch bei uns in der Gemeinde dadurch ansteigt. Ich bin sehr begeistert von dieser Predigtreihe und ich freue mich sehr darauf. Wir predigen durch den Philipperbrief für die nächsten 2 Monate. Und wir werden den jetzt nicht Vers für Vers studieren, aber Abschnitt für Abschnitt uns angucken und werden uns die Frage stellen, hey, wie finden wir Freude, wie kommen wir hin zur Freude? Der Philipperbrief, der hat eigentlich eine klare Botschaft, die sich durchzieht von vorne bis hinten, und zwar, Freude ist ein zentraler Bestandteil im Leben eines Christen. Das Wort Freude kommt im Philipperbrief 14 Mal vor, er hat 4 Kapitel, 14 Mal kommt das Wort Freude, sehr zentrales Wort. Wenn ihr in der neuen Genfer Bibel lest, könnt ihr euch freuen, da hat es nämlich 20 Mal das Wort Freude, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Und diese Freude, von der wir im Philipperbrief lesen und von der wir hören werden in den nächsten Wochen, diese Freude ist unabhängig von Umständen, von Lebensumständen. Das ist eine Freude, die kommt aus einer engen Verbundenheit mit Jesus Christus. Also der Philipperbrief, ich nehme jetzt mal noch ein bisschen was vorweg, ja, der lehrt uns Folgendes. Wahre Freude hängt nicht von deinen Umständen ab. Wahre Freude erfährst du dann, wenn Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist. Das ist die Botschaft des Philipperbriefs. Wahre Freude erlebst du dann, wenn Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist. Wenn Jesus deine Freude ist, dann kann nichts und niemand dir diese Freude nehmen. Wenn dein Motorrad deine Freude ist und deine Frau hypothetisch schmeißt es um und seine Delle, dann ist deine Freude getrübt. Aber wenn Jesus deine Freude ist, dann dauert deine Freude an. Kurz getrübt, dann wieder gefreut. Paulus berichtet im Philipperbrief voller Freude von seiner Haft. Er schreibt den Brief aus der Haft und er schreibt voller Freude über seine eventuell bevorstehende Hinrichtung. Wir lesen im Philipperbrief von Christenverfolgung, von Krankheiten, die fast zum Tod geführt hätten. Wir hören von Streit in der Gemeinde. Gibt es bei uns nicht, aber die hatten das da wohl, die Philipper. Wir hören von Armut. Und in all diesen widrigen Lebensumständen herrscht dieses Gefühl des Paulus vor, dass sich einfach nicht unterkriegen lässt. Und zwar die Freude in Christus, egal was gerade in seinem Leben passiert. Ich finde, das ist eine sehr attraktive, eine tolle, eine paulusmäßige Freude, die ich gerne in meinem Leben haben möchte. Also das Leben eines Christen ist eine Journey to Joy, ist eine Reise hin zur Freude mit Jesus, in Jesus, die beginnt mit unserer Bekehrung an dem Tag, wo der Heilige Geist uns erfüllt, uns Glauben schenkt, uns Leben mit Leben erfüllt. Und diese Reise geht los und sie erfüllt sich schon Schritt für Schritt und Stück für Stück hier im Hier und Jetzt unseres irdischen Lebens und wird eines Tages vollkommen sein, wenn wir bei Gott, unserem Vater sind, bei dem dreieinigen Gott, von dem die Karin vorhin gesprochen hat. Und in den nächsten Wochen werden wir uns gemeinsam auf den Weg machen, als Gemeinde diese paulusmäßige Freude besser zu verstehen und dann hoffentlich für uns anzuwenden, in unserem Leben, in unser Leben zu übertragen. Wie schon gesagt, letzte Woche, da haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit Jesus verbunden zu bleiben. Also wir hatten uns angeguckt, Johannes 15, die Verse 4 und 5, wo Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das war so unser Schwerpunkt letzte Woche, die Frage, was können wir tun, um neu erfüllt zu werden, eng dran zu sein an Gott. Antwort war, was musst du tun? In Christus bleiben. Heute möchte ich euch nicht über das Was erzählen, sondern über das Mit wem. Wir wollen uns angucken, wer ist dieser Jesus und was bedeutet es dann, im Folgeschluss mit ihm verbunden zu bleiben. Wer ist dieser Jesus und wie sieht es aus, mit diesem Jesus eng verbunden zu leben? Wir beginnen nicht bei Kapitel 1, Vers 1, wie wir es normalerweise tun würden in der Predigtreihe durch einen Brief. Wir fangen relativ in der Mitte an. Und zwar im Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Da schreibt Paulus ein Gedicht. Man streitet sich darüber oder man diskutiert darüber, ob es ein Lied ist aus der frühen Kirche, das Paulus hier zitiert, oder ob es vielleicht sogar ein selbstgeschriebenes Lied von Paulus ist oder ein selbstgeschriebenes Gedicht, ist aber auch nicht so wichtig. Und das ist der zentrale Punkt dieses Briefes. Und um diesen Brief, dieses Lied, um dieses Gedicht herum formt sich dieser Brief. Wir wollen uns erstmal dieses Gedicht angucken und von da aus in den Philipperbrief reingehen. Ich lese euch vor aus der Luther-Übersetzung, Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gottes Wort für dich heute Morgen. Also Paulus beschreibt hier eigentlich in wenigen Sätzen so die Story von Jesus, den Werdegang Jesu. Er sagt, hey, bevor Jesus als Mensch geboren wurde, existierte er schon vor Anbeginn der Zeit in einem Zustand der Herrlichkeit, auf einer Stufe mit Gott dem Vater und Gott dem Geist. Jesus war Gott von Anbeginn der Zeit. Und dann gab es diesen einen Zeitpunkt, der wahrscheinlich nicht der 24.12. Im Jahre 0 war, wo Jesus Christus geboren wurde und er wurde auf einmal Mensch. Gott wurde Mensch vor knapp 2000 Jahren. Der Herrscher über alle Dinge wurde Diener der Menschheit. Der Befehlshaber wurde gehorsamer Knecht. Das ist so der Mittelteil des Gedichtes. Der hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Das war so ziemlich der krasseste Tod, den man sterben konnte damals. Nicht nur von den körperlichen Qualen her, sondern auch aufgrund seiner geistlichen Bedeutung. Die Juden waren davon überzeugt, jemand, der ans Kreuz geschlagen wird, ist verflucht von Gott. Also wer ans Kreuz genagelt wurde, der gehörte nicht mehr zum erlösten Volk, der gehörte nicht mehr zum erwählten Volk Israel. Also nicht nur körperlich die krasseste Hinrichtungsmethode, sondern auch tatsächlich geistlich das absolute Aus für einen gläubigen Juden. Und dann am dritten Tag kommt Jesus zurück aus dem Grab. 40 Tage lang begegnet er ganz vielen Leuten und dann fährt er hoch in den Himmel und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das ist das Gedicht von Paulus hier im Philipperbrief. Ja, es geht noch weiter. Er sitzt zur Rechten Gottes und eines Tages werden sich alle vor ihm niederknien, die im Himmel sind, die auf Erden sind und unter der Erde. Und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Frage an euch, was würdet ihr sagen? Beschreibt Paulus Jesus hier als Gott oder als Mensch? Beides? Gott oder Mensch? Mensch eher? Ja, ist halt, ihr merkt schon, das ist eine Fangfrage. Vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen auszuloten. Also irgendwie beides, ne? Also wir haben hier jemanden, der von Anbeginn der Zeit existiert und der auch später existieren wird und alle werden sich beugen. Ist so ein Gottding, aber irgendwie ist er auch aus Fleisch und Blut gewesen hier auf Erden, also auch Mensch. Was denkt ihr so, wenn wir Jesus jetzt versuchen mal an Anteilen prozentual irgendwie einzuschätzen, wie viel Prozent Gott und wie viel Prozent Mensch? Also ihr könnt nichts falsch machen, also ihr könnt falsche Antworten geben, aber es passiert nichts, okay? Was würdet ihr sagen, so prozentuale Verteilung, Gott und Mensch? 80-20, 80 Gott, 20 Mensch? Bitte? Ah, nee, das ist keine Meldung da hinten. Hat sich bloß im Kopf gekratzt. Jeweils 100, mathematisch unmöglich. Okay, also aufgrund der kurzen Zeit auf Erden 5% Mensch, 95% Gott, alles klar. Das ist schon so eine ganz, vielleicht denkst du dir jetzt, warum ist das wichtig, aber es ist schon eine ganz entscheidende Frage. Ich werde euch jetzt gleich erklären, warum. Die Frage ist, was meint Paulus, als er in Vers 7 schreibt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Was meint er damit, wenn er sagt, er hat sich selbst entäußert? Lehrt Paulus hier, dass Jesus seine göttlichen Eigenschaften an den Nagel gehängt hat, um Mensch zu werden? Es gibt einen Mann, der heißt Thomasius von Erlangen. Der hieß Thomasius und er kam aus Erlangen. Und der hat vor knapp 200 Jahren eine Lehre sehr populär gemacht, die Kenosis-Theorie. Und die besagt, dass Jesus Christus, bevor er Mensch werden konnte, erstmal all seine Eigenschaften, die göttlich sind, aufgegeben hat und dann hier auf Erden als Mensch gelebt hat, ohne göttlichen Eigenschaften und erst danach wieder seine göttlichen Eigenschaften aufgenommen hat. Wer hat die Lehre schon mal gehört? Schon ein paar, ne? Also es gibt relativ populäre christliche, ich nenne sie mal Prediger, die das verbreiten. Es gibt Leute, die sagen, hey, Jesus hat seine göttlichen Attribute an den Nagel gehängt und ist dann auf Erden gekommen, um uns zu zeigen, was wir Menschen tun können. Weil wenn Jesus seine Wunder als Gott getan hätte, dann würde das ja für uns bedeuten, dass wir die gar nicht erreichen können. Ich glaube, das ist falsch. Warum glaube ich das? Weil ich glaube, es ist nicht haltbar. Wenn wir die Bibel lesen und auch wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir immer und immer wieder, dass die Menschen, wenn sie gesehen haben, was Jesus getan hat, haben die nicht gesagt, oh krass, das ist ein Mensch, sondern sie haben gesagt, oh krass, das ist Gott. Gottes Sohn, Petrus hat sich irgendwann vor ihm niedergeschmissen und hat gesagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Das war nachdem Jesus ein Wunder getan hat. Aber er war irgendwie auch Mensch. Was Paulus hier macht in dem Brief, ist, er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament. Ich möchte euch kurz vorlesen. Die steht im Buch vom Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 12. Und da spricht Jesaja, hunderte Jahre vor Jesu Geburt über den kommenden Retter, den Gottesknecht, der für die Sünden und für die Krankheiten der Welt getötet wird. Und er sagt Folgendes: der Gottesknecht, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen lassen. Das Wort, was hier für ausgeschüttet verwendet wird, ist höchstwahrscheinlich das Wort, das im Griechischen dann mit dem Wort in unserem Philipperbrief hier wiedergegeben wird. Also wir lesen bei Paulus in seinem Gedicht, Jesus hat sich entäußert, wörtlich, er hat sich leer gemacht, er hat sich ausgeschüttet. Und wir haben hier diese Bibelstelle aus dem Jesaja-Buch. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen lassen. Also Paulus bezieht sich hier, wenn er sagt, Jesus hat sich entäußert und hat Knechtsgestalt angenommen, weniger darauf, dass Jesus Mensch geworden ist und deshalb sich von seinen göttlichen Eigenschaften hat verabschieden müssen, sondern er spricht vielmehr davon, dass er Knecht wurde. Und zwar Knecht wurde bis hin zum Tod am Kreuz. Also Paulus spricht hier nicht so davon, dass Jesus aufgehört hat, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Eigentlich im Gegenteil. Für Paulus war die Menschwerdung Jesu keine Subtraktionsaufgabe. Also Gottes Sohn minus göttliche Eigenschaften gleich der Mensch Jesus. Wie das vielleicht jemand sagen würde, der sagt, Jesus hat alles abgegeben, als er Mensch wurde. Nee, im Gegenteil. Für Paulus war es eher so, dass die Menschwerdung Jesu eine Additionsaufgabe war. Göttliche Natur plus menschliche Natur gleich der Mensch Jesus Christus. Ich lese euch mal vor aus dem Bekenntnis von Chalcedon. Im Jahr 400 haben sich ein paar Kirchenväter getroffen und haben genau über diese Frage sich unterhalten. Hey, es gibt alle möglichen Lehren über Jesus. Die einen sagen, er war nur ein Hologramm wie bei Star Wars. Also so haben die es nicht ausgedrückt, aber das war der Gedanke. Andere sagen, er war also Hologramm, total Gott, kein Mensch. Andere sagen, er war nur Mensch, kein Gott. Was machen wir jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich die biblische Lehre? Und hier ist die Formulierung, mit dem die Kirchenväter dann aus einem Monat Arbeit rauskamen. Das ist ein Auszug aus dem Bekenntnis. Jesus ist wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Wesensgleich dem Vater der Gottheit nach, wesensgleich uns der Menschheit nach, in zwei Naturen unvermischt, unverändert. Also was wir glauben, also falls du es nicht weißt, das ist, was du glaubst als Christ. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Nicht 50-50, nicht 5-95, nicht 30-70 oder 20-80. Wir glauben, dass Jesus der Herr und gleichzeitig unser großer Bruder ist. Das ist Inhalt unseres Glaubens, wenn wir an Jesus Christus denken. Jesus ist unser König und gleichzeitig unser Vorbild. Jesus ist 100% Gott, Heiko, und 100% Mensch. Jesus ist der Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Er ist Gott und er wurde einer von uns. Jesus ist, in der englischen Sprache wird es so ausgedrückt, Jesus ist the God-Man. Jesus ist der Gott-Mensch. Das ist, was wir glauben. Jesus war nicht irgendwie nur Gott und gar nichts an ihm war Mensch. Wir glauben, dass er wirklich beides war, zu 100%, als er hier auf Erden war. Beide Naturen in sich vereint hat. Ich habe vorhin gesagt, wahre Freude entsteht da, wo wir eng verbunden sind mit Jesus. Aber wie sieht ein Leben aus, das in enger Verbindung mit Jesus, dem Gottmenschen, geführt wird? Ja, mein Leben in enger Verbindung mit Jesse ist eine Ehe mit viel Spaß, viel Freude, manchmal ein bisschen Streit und ansonsten leckeres Essen. So sieht mein Leben aus mit der Jesse. Aber wie sieht es aus, wenn ich mit dem Gottmenschen eng verbunden lebe? Dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch 100% ist und war, hat schon irgendwie Implikationen. Meine Behauptung ist, wenn Jesus tatsächlich gleichzeitig Gott und Mensch ist, dann besteht ein tief mit ihm verbundenes Leben aus zwei grundlegenden Bausteinen, nämlich Anbetung und Nachahmung. Weil er Gott ist, beten wir ihn an und weil er unser großer Bruder und Vorbild ist, ahmen wir ihn nach. Wenn ihr von diesem Satz begeistert seid, dürft ihr Amen sagen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie kann man sich das vorstellen? Ich finde, ein Baum ist ein ganz gutes Bild, dass wir leben sollen wie ein Baum. Ein Baum ist eng verwurzelt mit dem Boden. Also ein Baum hängt nicht irgendwo in der Luft rum, sondern er ist wirklich am Boden verankert. Jesus im Alltag ganz praktisch und bodenständig nachzufolgen. Aber er streckt auch seine Hände und seine, na gut, eigentlich Äste und Zweige aus in Richtung Himmel, anbetend. Versucht mal, diesen Baum im Hinterkopf zu behalten und den Gedanken euch zu merken, auch für die Hausgruppen. Jesus ruft dich zu einem Leben der Anbetung und der Nachahmung. Lebe wie ein Baum, tief verwurzelt im Boden, aber gleichzeitig mit den Händen in Richtung Himmel. Deshalb, ahme ihn nach. Was heißt es, ihm nachahmen oder ihm nachfolgen? Eigentlich heißt es, seinem Beispiel folgen, indem du Gott und den Menschen dienst. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen, was Jesus in seinem Leben hier auf Erden getan hat. Gott und den Menschen gedient. Die Frage an dich heute Morgen ist, ahmst du Jesus in deinem Alltag nach? Erkennt man dich, wenn man dich sieht und erlebt, als einen Jesus-Nachfolger, als jemanden, der Jesus nachahmt? Paulus' Argument den gesamten Philipperbrief hindurch ist, dass die Herzenshaltung und die Denkmuster eines Christen mit denen von Jesus Christus deckungsgleich sein müssen. Das ist ziemlich radikal im Philipperbrief. Unser Denken, unsere Herzenshaltung als Christen muss mit dem Denken und der Herzenshaltung Jesu übereinstimmen und deckungsgleich sein. Also allein in dem Gedicht, das Paulus hier schreibt, in Kapitel 2, die Verse 6 bis 11, nennt Paulus hier vier Dinge an Jesus, die wir nachahmen können. Zum Beispiel, Jesus hat freiwillig auf seine Privilegien verzichtet. Er hat sich entäußert, er hat sich entleert. Er wurde vom Herrscher zum Diener. Ganz ehrlich, welcher Wert wiegt schwerer in deinem Leben? Selbstbestimmung oder Uneigennutz? Bist du ein Nachahmer Jesus? Sagst du, hey, ich gebe meine Privilegien auf, um andere höher zu achten als mich selbst. Das ist Jesus-mäßig. Oder bist du bereit, deine Finanzen in Gottes Hand zu legen und Menschen zu beschenken? Alles hinzugeben für andere. Was steht noch in dem Gedicht von Paulus? Jesus wurde zu einem Diener. Wem dienst du in deinem Alltag? Wem dienst du in deinem Alltag? Er war demütig. Frage an dich, bist du bereit, Unrecht zu erdulden und nicht auf deine Rechte zu bestehen? In deiner Arbeit, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften und Beziehungen. Bist du bereit, auch wenn du Recht hast, nicht darauf zu bestehen, dieses Recht zu bekommen? Demütig die andere Wange hinzuhalten. Oder wenn wir mal aus dem Gedicht rausgehen und uns Jesus in den Evangelien angucken, da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Beispiele dafür, was wir nachahmen können, wie wir ihm nachfolgen können, ganz praktisch mit unseren Füßen auf dem Boden in unserem Alltag. Jesus war geduldig. Jesus war mutig. Jesus war manchmal ganz schön aggro. Da muss man, wie setzen wir das um? Das kriege ich einfach hin, aggro zu sein. Ja, aber Jesus-mäßig aggro zu sein. Er hat seine Feinde geliebt, hat aber auch Klartext gesprochen. Das sah manchmal so aus, dass er Tische umgeschmissen hat. Oder zu den Pharisäern gesagt hat, ihr seid wie schöne Gräber, außen schön angestrichen, innen drin stinkt und ist tot. Das ist nicht so unsere postmoderne Vorstellung von unserem Sandalen-Mittelscheitel-Jesus, der nie auf Konfrontationskurs geht und nie kritisiert. Der hat schon ganz schön losgelegt manchmal. Jesus war da für die Außenseiter. Sind das Charakteristika, die dich beschreiben als Nachfolger Jesu? Ich möchte euch ermutigen, diese Punkte mal in der Hausgruppe zu beleuchten, euch zu fragen, hey, wo folgen wir Jesus nach und wie können wir es noch besser tun in unserem Alltag? Wie können wir unsere Wurzeln im Alltag an Jesus dranhängen und ihm nachfolgen? Das ist die Frage, bist du bereit, dir Jesus wirklich zum Vorbild zu machen und ein Jesus-mäßiges Leben zu führen? Entschuldigung. Sorry. Kann man Schniefen eigentlich rausschneiden? Nachträglich? Nee, geht nicht, ne? Ist egal. Jesus hat auch geschnieft, bestimmt. Also, zurück zu dem Kerngedanken der Predigtreihe, Freude. Wenn du in deinem Leben wahre Freude erleben möchtest, Dankeschön, du bist so nett. Vielen Dank. Jetzt schneuzt sich auch noch. Diese Geräusche kommen zu Ihnen mit freundlicher Unterstützung von Tempo. Wenn du wahre Freude in deinem Leben erleben möchtest, dann solltest du entscheiden, ein wirklicher und entschiedener Nachfolger Jesu zu sein. Ihn zu kennen, ihn zu lieben, seine Lehre zu kennen und sich nach seiner Lehre auszurichten. Alles mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich möchte dich einladen heute Morgen, entscheide dich für die Freude, indem du dein Leben nach seinem Vorbild gestaltest. Ganz easy. Einfach die Wurzeln am Boden lassen und nicht irgendwo in der Luft rumschwirren und irgendwas ganz Abgefahrenes tun. Einfach Jesus nachahmen. Zweitens, nicht nur Jesus nachahmen, sondern ihn auch anbeten. Du und ich, jeder Mensch, der je gelebt hat, ist ein geborener Anbeter. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der nicht irgendetwas anbetet. Die Frage ist, was du anbetest. Entweder betest du den Schöpfer aller Dinge an oder du betest irgendein Ding aus seiner Schöpfung an. Eins von beiden tust du immer. Ach, wunderbar. Als ich vorhin Danke gesagt habe und die Silke kam, dachte ich eigentlich, sie bringt mir was zu trinken. Vielen Dank. Direkt Jesus-Nachfolge, perfekt. Also entweder betest du den Schöpfer aller Dinge an oder du betest ein Ding aus seiner Schöpfung an. Macht das Sinn? Jeden Samstag versammeln sich in jeder großen, zumindest in jeder bedeutenden großen Stadt Deutschlands, 20.000 bis 70.000 Männer in einem Stadion und feiern einen riesengroßen Gottesdienst. Vielleicht bist du kein Fußballfan, aber vielleicht ist Geld dein Gott, um den sich dein Leben dreht. Oder dein Partner oder deine Familie oder dein Job, deine Karriere oder deine Rente irgendwann, die du verbringen möchtest im Wohnmobil rund um die Welt. Irgendwas betest du an, entweder Gott oder irgendeine Sache, die aus seiner Schöpfung kommt. Johannes Calvin, der hat es ganz gut gesagt, er hat gesagt, das menschliche Herz ist eine Fabrik für Götzen. Passiert ganz normal. Wir produzieren, wenn wir uns nicht unter Gottes Herrschaft und Willen unterordnen, produzieren wir einen Götzen, einen Abgott nach dem anderen. Ist die Anbetung Jesu die zusammenfassende Überschrift, die man über dein Leben schreiben kann? Bist du zuerst und vor allem Anbeter Jesu? Oder betest du einmal in der Woche vielleicht für 20 Minuten hier im Gottesdienst an und die restliche Zeit produziert dein Herz Götzen und du rennst irgendwelchen Abgöttern nach? Bete ihn an, nicht nur ein paar Mal in der Woche, sondern sei ein Anbeter. Wer verbunden mit Jesus lebt, kann nicht anders, als ein Jesus-Anbeter zu sein. Ich lese euch nochmal Vers 11 vor aus dem Gedicht von Paulus. Es sollen alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist jedes Menschen Ziel. Eines Tages werden sich alle vor Jesus Christus niederknien und bekennen, dass er Herr ist. Entweder mit Freudentränen in den Augen oder mit unendlichem Bereuen und keiner Hoffnung. Eines Tages wirst du dich niederknien vor Jesus. Die Frage ist, bist du ein Anbeter dieses Jesus oder hast du irgendwas anderes angebetet und dein Leben vergeudet? Jesus ist nicht nur unser großer Bruder, er ist nicht nur unser Vorbild, wie das manche Prediger vielleicht propagieren. Jesus ist auch unser König und Herr. Er ist unser Gott. Vers 10 aus unserem Gedicht. Es werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Vers 11. Jesus Christus ist der Herr. Das Wort, was hier übersetzt wird aus dem Griechischen in unser Deutsch, ist das Wort Kyrios. Im griechischen Alten Testament wird dasselbe Wort verwendet für Yahweh. Paulus sagt hier nicht, okay, er ist unser Chef, er ist derjenige, der uns sagt, wo es lang geht. Paulus sagt hier, Jesus ist Gott. Er bestätigt das, was Jesus gelehrt hat in seiner Zeit hier auf Erden. Er hat gesagt, ich bin. Im Hebräischen ist es gleichbedeutend mit dem Namen Gottes. Jesus ist Gott. Vers 10, er ist der Herr über alles im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Die materielle Welt und die unsichtbare Welt mit ihren Mächten und Gewalten und Dämonen müssen sich ihm beugen. Weder Mensch noch Dämon noch Tod oder Teufel können Jesus Stirn bieten. Wenn du in deinem Leben momentan etwas hast, wo du das Gefühl hast, hey, hier hat Gott echt einen dicken Brocken. Es gibt keinen Mächtedualismus zwischen Teufel und Gott. Der Kampf ist schon gewonnen. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt dafür, dass wir in Freiheit leben können. Vielleicht haben wir alles noch Geldsorgen, vielleicht haben wir alles noch unsere Krankheiten, aber der Teufel hat das Spiel verloren. Ich denke so gern zurück an Juli 2014, als es 6:0 stand, ein paar Minuten vor Ende des Spiels, und dann fiel es 7:0. Und dann hat Oscar, brasilianischer Nationalspieler, keine Ahnung, warum der so einen lustigen Namen hat, noch ein Tor geschossen, es stand 7:1. Okay, die haben ein Tor geschossen, aber das Spiel war gewonnen, überhaupt keine Frage. Genau das ist die Realität, in der wir uns heute befinden. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn du zu Jesus Christus gehörst, gibt es keinen Dämon, gibt es keine Krankheit, gibt es keine Sorge und gibt es überhaupt gar nichts in der Welt, die Gott überwinden könnte. Oscar kann rennen und rennen, wie er will, in der 89. Minute, er wird nicht mehr 8 Tore schießen. Das war damals schon klar. Jesse, wie heißen die Days? Es gibt den D-Day und den V-Day. Es gibt den Entscheidungstag und es gibt den Tag, an dem dann letztendlich der Sieg gewonnen wird. Im Zweiten Weltkrieg war das so. Es gab einen Tag in der Normandie, das war der D-Day, der Decision Day. Da wurde die entscheidende Schlacht gewonnen und danach war klar, Deutschland hat verloren. Nicht so wie 2014, da ging es anders aus. Deutschland hat verloren, das war klar, aber der Krieg war noch nicht zu Ende. Es ging noch eine Weile weiter bis zum V-Day, bis zum Victory Day, bis zu dem Tag, an dem der Sieg über Deutschland endgültig deklariert wurde. Und wir befinden uns zwischen diesen zwei Tagen, eben nicht auf der Verliererseite, das ist sehr positiv. Der Decision Day ist schon vor 2000 Jahren gewesen und der Victory Day wird für dich folgen, wenn du ein Anbeter Jesu bist. Das ist nicht geil? Ich finde es super. Ein Leben, das Jesus als Gravitationszentrum hat, so wie der Philipperbrief sich um dieses Gedicht herumdreht. Wenn du so ein Leben lebst, ein Leben, in dem Jesus das Wichtigste, das Wertvollste und das Teuerste darstellt, ist ein Leben der unerschütterlichen Freude. Du bist auf dem Weg zu dieser erfüllten Freude und jetzt schon kannst du diese Freude erleben, egal was in deinem Leben gerade Sache ist, wenn Jesus Christus das Wichtigste für dich ist. Wenn Jesus das Ziel deines Verlangens und deiner Träume, deiner Lebensentscheidungen ist, wirst du Freude in deinem Leben haben, die durch keinen Lebensumstand ausgehebelt werden kann. Jesus ist das lebendige Wort Gottes, das dich anleitet. Jesus ist das Brot des Lebens, das dir gibt, was du brauchst, um zu überleben. Jesus ist das Licht der Welt, das dir den Weg zu Gott scheint. Jesus ist die Tür, durch die du zum Vater gelangst. Jesus ist der gute Hirte, der dich behütet. Jesus ist der wahre Weinstock, der dich mit der Lebenskraft versorgt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist, was er zu Maria sagt, nachdem ihr Bruder gestorben ist. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist das Leben. Ich lade dich ein, triff heute Morgen eine Entscheidung. Ja, ich werde diese zwei Punkte, Anbetung und Nachfolge, in meinem Leben priorisieren. Entscheide dich heute Morgen. Wenn Leute mich erleben, sollen sie erkennen, das ist ein Anbeter. Dieser Mensch stellt Jesus an oberste Stelle. Nicht die eine wichtigste Sache, sondern die einzige Sache, die zählt. Entscheide dich. Ja, die Leute sollen erkennen, ich bin ein Nachfolger. Ich bin einer, der Jesus nachahmt. Mich soll keiner verwechseln können mit einem guten Menschen, der Gott nicht hat. Mich soll keiner verwechseln können mit einem netten Muslim oder einem netten Buddhisten. Man soll an mir erkennen, wer mein Herr ist. Entscheide dich heute Morgen. Ich möchte dich einladen, mach dich heute Morgen bewusst auf, die nächsten 2 Monate mit uns zusammen und die restliche Zeit deines Lebens auf diese Reise zur Freude. Mach den Gottmensch Jesus zum alleinigen Zentrum deines Lebens. Leb wie ein Baum mit deinen Wurzeln auf dem Boden als Nachfolger, als Nachahmer Jesu und mit deinen Armen in Richtung Himmel als Anbeter. Entscheide dich heute Morgen. Jesus, du bist zu 100% Mensch und du bist zu 100% Gott. Wir glauben, dass beides stimmt. Wir glauben, dass deine Wunder bedeuten, dass du Gott bist. Und wir glauben auch, dass deine Wunder bedeutet, dass du als Mensch die getan hast. Herr, wir sehen in dir den Gott und wir sehen in dir den großen Bruder. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, beides in unserem Leben umzusetzen, indem wir Nachahmer und Nachfolger sind.